Olden Times, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ich bin Trailer Sparks. Ihr hört das freie Sendekombinat auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-hh.org im Livestream. Das Thema der heutigen Sendung an diesem Mittwochmorgen, erst beginnend um 7.23 Uhr, ist Ansprüche. Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst und auch sehr hohe Ansprüche an die Menschen in meinem Umfeld. Das ist manchmal sehr unangenehm. Das führt zu sehr unangenehmen Situationen, vor allem für mich selbst und auch in vielen Beziehungen. In manchen Situationen ist es auch gut, hohe Ansprüche zu haben, zum Beispiel. Manchmal ist es sehr wichtig, pünktlich zu sein. Manchmal ist es sehr wichtig, fehlerfreundlich zu sein. Manchmal ist es sehr wichtig, die richtigen Worte zu finden. Aber immer kann eins das ja nicht schaffen. Weder ich selbst, noch meine FreundInnen. Und das ist mir eigentlich bewusst. Deswegen habe ich heute früh entschieden, auch mal zu spät zu meiner eigenen Sendung zu kommen, um mein Gefühl von Ansprüchen zu brechen. Also naja, ich habe es so halb entschieden. Ich lag auf jeden Fall um 5 und 45 noch im Bett, dann lag ich um 5 und 55 noch im Bett, dann lag ich um 10 nach 6 noch im Bett und dann dachte ich, warum will ich eigentlich unbedingt pünktlich sein? Und ich glaube, es hat vor allem mit meinen Ansprüchen zu tun und mit meiner Vorstellung davon, dass auch dieser Radiosender so zu laufen hat, wie ein perfekt getimter, professioneller Radiosender. Weil nur so ihr, liebe Hörixes, das Gefühl kriegt, wir meinen die Sache richtig ernst. Aber mal ganz ehrlich, das wisst ihr doch, oder? Wir meinen die Sache richtig ernst. Wir sind das freie Senderkombinat. Und das bedeutet, auch die eigenen kapitalistischen Durchstrukturierungen in sich selbst zu untersuchen. Und das bedeutet, den eigenen Ansprüchen auf den Grund zu gehen. Und das bedeutet, zu sagen, ich beeil mich mal nicht und gucke, was dann passiert. Und es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also ich dachte erst so, oh, es wird mega schlimm. Ich werde bestimmt mega schlechte Laune haben und gestresst sein. Aber tatsächlich bin ich halt nicht so verschwitzt hier angekommen wie sonst, sondern eher so lässig. Also ich hatte mir auch keine neue Anfangszeit gesetzt, wie ich das sonst immer mache. Zum Beispiel sage ich dann, okay, dann schaffe ich Viertel nach. Sondern war einfach so, nö, ich fange dann an, wenn ich da bin. Ich bin nicht reingerannt, ich habe mich nicht beeilt mit dem Fahrrad. Mir ist sogar noch die Kette rausgeflogen. Und ich habe mir seelenruhig angeguckt, wie ich sie gut wieder reinmachen kann, anstatt mich zu stressen. Und in diesem Stress womöglich es gar nicht hinzukriegen, die Kette wieder reinzumachen. Also irgendwie schon gut, dieses nicht pünktlich sein wollen. Nun weiß ich aber, dass ich selbst als Hörix es sehr bevorzuge, wenn die Sendungen pünktlich anfangen. Schließlich habe ich mir ja die Zeit genommen, mir das anzuhören. Und gerade wenn wir Treffen haben, bin ich auch super genervt davon, wenn andere Menschen zu spät kommen. Es fühlt sich an, als würde so ein bisschen unvorsichtig oder fast schon so gemein mit meiner Zeit umgegangen, weil ich sie mir ja genommen habe. Nun habe ich aber an diesem Wochenende eine Erfahrung gemacht, die diesbezüglich sehr gut war. Es haben sehr viele Sachen fast mehrere Stunden später angefangen, als sie anfangen hätten sollen. Und andere Sachen wurden einfach abgesagt. Und es hat sich gut angefühlt, weil es zum Energielevel und zum Interesse gepasst hat, weil manche anderen Dinge dafür doppelt oder dreimal so lange gedauert haben, als das eigentlich vorgesehen war. Also, auf einmal ist da Zeit entstanden dadurch, dass, wie ich immer dachte, einem beim zu spät kommen Zeit genommen wird, Zeit für vertiefte Auseinandersetzungen, die sonst so oft fehlt, weil schon der nächste Terminpunkt ansteht. Aber das Problem bleibt immer noch bei der Situation eben jetzt. Im Falle vom Sender, bei mir als Hörixes, bin ich Plural? I don't know. Bei mir als Hörix oder im Falle von etwas, wo Menschen physisch kopräsent sind, im Falle eines möglichen Anschlusses. Wie kann jemand dazukommen, die er noch nicht dabei ist, wenn alles sich verschiebt? Weil darauf bin ich ja auch angewiesen, dass ich dazukommen kann. Wie können wir also Zugänglichkeit erschaffen, ohne forcierte Pünktlichkeit. Und ich will jetzt grundsätzlich das gar nicht in Frage stellen. Manchmal finde ich es total wichtig, pünktlich zu sein, weil nur dann können Dinge funktionieren. Aber ich glaube, bei einem Radiosender müsste es eigentlich nicht so sein. Und sehr oft merke ich auch so, also im Kontext von hier diesen täglich durchstrukturierten Sendungen macht das natürlich auch Sinn, dass wir, ne, ich habe eine Stunde, du hast zwei Stunden, damit das alles irgendwie funktionieren kann und damit wir einigermaßen ein Programm haben, was von außen lesbar ist, eben zugänglich, ist es natürlich wichtig, diese Zeiten einzuhalten. Zumindest einigermaßen. Aber an anderen Tagen, also gerade bei den QT-Strike-Tagen, ehemals M8, hier im Frischlingssenderix, denke ich, da möchte ich noch ein bisschen weiter davon wegkommen, immer pünktlich sein zu müssen oder genaue Angaben von Stunden zu haben, weil ich glaube, gerade wenn eins mit verschiedenen Menschen gleichzeitig im Studio ist, dann ist es halt entweder gerade ein Flow oder entweder gerade nicht. Und eigentlich hat eins da ja 24 Stunden Zeit, um was zu vertiefen oder halt nicht. Und dann dafür war es aber auch wiederum wichtig, dass die HörerInnen und HörXs verstehen, dass es an diesem Tag eben einfach Content, timeless Content gibt, zeitlos gültig. Ich weiß noch nicht, ob ich meine eigenen Ansprüche an die Pünktlichkeit runterschrauben werde oder kann. Aber ich fand es auf jeden Fall wichtig, das einmal auszuprobieren. Nicht immer derjenige zu sein, der andere daran erinnert, doch bitte pünktlich ihre Sendungen zu beginnen, sondern selber zu spät zu kommen. Und zwar ziemlich viel. So, dadurch, dass ich zu spät gekommen bin, habe ich natürlich jetzt auch keine Musik vorbereitet, sondern würde das hier so vor euch mir live überlegen. Und ich gehe ein bisschen in mich hinein. Eigentlich habe ich mega Lust auf diesen Song. Ja, den Bandnamen finde ich mittlerweile ein bisschen weird, dass ein weißer Mann und sein Musikername ist Black und der Track heißt Wonderful Life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Ihr hört FSK, das freie Sendekombinat. Und zwar die Sendung Quarantimes. Ich bin Trailer Sparks und ich spreche heute über Ansprüche. Nachdem ich jetzt so ein bisschen über meine eigenen Ansprüche und Problematiken damit gesprochen habe, möchte ich eins aufmachen und auf die politischen Ansprüche von verschiedenen Bewegungen zu sprechen kommen, auf Ansprüche zu sprechen kommen. Anfangen werde ich mit einem Text, der am 14. September um 2.16 Uhr in der Früh auf de.intimedia.org erschienen ist, von einigen Unbekannten verfasst, mit dem Titel »Im nagellosen Finger von Ende Gelände«. Gefühle und Gedanken niedergeschrieben, damit wir alle ein kleines bisschen mehr Kraft haben, die innere, bittere Gesamtscheiße nicht länger zu ertragen, sondern voller Mut zu zerschlagen. Ah, kurzer Content-Note hier von mir. Es folgt Beschreibung von negativen Gefühlen und von erlebter Polizeigewalt und damit auch physischer Gewalt. Ende Gelände 2022. Hunderte Menschen wandern mit irgendetwas gefüllt. Vielleicht Wut, vielleicht Aufregung, vielleicht ist auch nichts gefüllt aus ein paar Rucksäcken Richtung Hamburger Hafenlogistik. Spannung hängt in der Luft, denn bald gibt es auf die Fresse. Dit wissen alle hier. Zumindest können dies die Vorausdenkenden unter uns erahnen, denn wer relevante Infrastruktur blockieren will, der legt sich mit dem Staat auf eine Art und Weise an, die der Staat nicht witzig findet. Später wird gesagt, dass wir alle nicht damit gerechnet haben, jedoch müssen wir uns eingestehen, dass wir es die ganze Zeit hätten wissen müssen. Jedes Jahr würden Menschen im Finger von Ende Gelände vom Staat und seinen bewaffneten Gangs misshandelt. Es ist immer nur die Frage, wen es trifft, wann und wie hart. Dieses Mal trifft es uns mit Giftgas in den Augen, so dass wir schreien und glauben, wir würden nie wieder sehen können. Zum Glück haben wir die Bilder von unseren Liebsten im Gedächtnis, welche uns Kraft geben, doch was bringt uns das, wenn unsere ganze Aufmerksamkeit nur noch den Schmerzen gilt? Unsere Arme und alle anderen freien Hautstellen brennen wie Feuer. Wenn wir unsere Augen später wieder aufmachen können, sind wir hoffentlich nicht komplett verbrannt, denn es fühlt sich tatsächlich so an, als ob unsere Körper in Flammen stehen. Außerdem bluten unsere Gesichter, da wir blöderweise ohne Helm in einer Massenschlägerei spaziert sind. Unsere Rippen schmerzen höllisch. Wir können nur hoffen, dass sie nicht gebrochen sind. Kurz nachdem wir herausfinden, dass von den Cops nicht nur Pfefferspray auf uns geschossen wurde, sondern eine Mischung Reizgas, die durch Wasser schlimmer wird, fahren die Arschlöcher die WasserwerferInnen auf. Unsere Psyche wird gebrochen und die Schmerzen knallen richtig rein, so heftig, dass einem schwindelig und übel wird. Die ganze Situation erinnert an Massenschlägereien von Fußball-Hooligans, bei denen sich zwei Gruppen treffen und ordentlich die Rübe einhauen. Sie verabreden sich, genau wie wir, für eine riesige Schlägereiparty. Aus irgendeinem Grund haben wir leider nur vergessen, dass wir uns für die Auf-die-Fresse-Party verabredet hatten. Eigentlich wollen wir hier auch niemanden verprügeln, und doch sind wir mit den Cops hier zusammengekommen und jetzt lassen wir uns, so wie das Drehbuch vorgibt, mal so richtig misshandeln, bis auf die Knochen fertig machen. Scheiße, ey, das kann doch nicht unser Ernst sein. Und als wäre das alles nicht bescheuert genug, müssen wir feststellen, dass wir einen Hafen blockieren, der im Streik ist. Die ArbeiterInnen, welche am Wochenende immer freiwillig arbeiteten, melden sich seit Wochen einfach nicht zur Arbeit. Props. Wodurch in der Elbmündung 25 Schiffe warten und bereits nordversorgt werden müssen, weil der Hamburger Hafen aktuell komplett überfordert ist. Am Tag unserer Besetzung wäre also so oder so kein einziges Schiff unter der Brücke durchgefahren. Let's go on. Die ganze Aktion war also wie so oft rein symbolisch. Der einzige Erfolg ist dementsprechend, dass eventuell gute Pressebilder oder Artikel entstanden sind. Leider bringt aber auch das nicht wirklich viel auf dem Weg zur LNG-freien Welt, weil Pressebilder und Artikel nicht ausreichend dazu beitragen können, dass Menschen in Machtpositionen aufhören, LNG oder andere Scheiße zu importieren oder exportieren, geschweige denn, den Kapitalismus zu beenden. Damit dies geschieht, müssen wir, also alle, die wissen, wie scheiße die Gesamtscheiße ist, den Weg des Pressebildererzeugen verlassen und uns darauf fokussieren, in der realen Welt Taten auszuüben, die wirklich etwas verändern. Diskurse in der Presse sind nett, mögen uns AktionistInnen schmeicheln und lassen uns im besten Fall mit dem, was wir tun, gut fühlen. Jedoch sind diese Diskurse keine physische Veränderung in der realen Welt. Das Einzige, was sie können, ist Information vermitteln. Aber ist die Welt wirklich in diesem Zustand, weil es nicht genügend Informationen darüber gibt, wie scheiße die Klimakrise ist? Oder liegt es nicht eher daran, dass es niemanden in Machtpositionen juckt, wie viele Menschen über Klimakrise, Kapitalismus und Kolonialismus informiert sind? Es braucht mehr direkte Aktion, welche wirklich Zerstörung stoppt, und keine weitere symbolische Aktion für einen Diskurs, welcher nur in unseren Köpfen stattfindet. Während sich nun die Wunden geleckt werden und darüber gefreut wird, dass Ende Gelände seine Aktionsziele erreicht hat, hat sich nichts an der realen Zerstörung unserer Mutter Erde und Ausbeutung der Menschen verändert. Das Einzige, was sich real verändert hat, sind unsere Körper. Aufgrund der Gewalt, die uns die Menschen ohne Menschlichkeit in Uniform angetan haben, sowohl physisch als auch psychisch. Dementsprechend können ich und meine Bezugsgruppe nicht fassen, wie dumm wir uns hier vorkommen. Wir haben uns hier bei Ende Gelände im nagellosen lila Finger 2 die heftigsten Schmerzen, die wir je hatten, zufügen lassen, damit wir 3 Stunden auf einer Straße rumsitzen, die nichts blockiert, und belügen uns selber, indem wir die Aktion als Supererfolg verkaufen. What the heck? Dies war eine krasse Niederlage. Wenn wir nicht mal das sehen, werden wir niemals sehen können, welche Schritte notwendig sind, damit wir eine klimagerechte Welt erkämpfen, die wir uns wünschen. Es wirkt auf uns noch mehr wie ein harter Rückschlag, denn all die Zeit, die Menschen in Ende Gelände und das System Change Camp reingesteckt haben, ist zu betrauern. Auch wenn wir all die Energie wertschätzen möchten und uns bei allen für die harten Stunden Arbeit bedanken wollen, es tickt eine Methane Climate Bomb. Jede Minute wird dieses System tödlicher und unumkehrbarer. Kipppunkte sind vor unserer Nasenspitze. Wir fragen uns aufrichtig, mit Herzen, mit Schmerzen im Herzen, was wohl 3000 Menschen, die gezielter organisiert wären, hätten schaffen können, um den fossilen Kapitalismus und Neokolonialismus im Hamburger Hafen und darüber hinaus nachhaltig zu sabotieren und damit zu schädigen. Der grüne Finger, Fußnote 3, mit angespitzten Fingernägeln, ist sicherlich ein guter Anfang. Ein verdammt guter Start, weil vor ca. 300 Menschen, die ungestört auf einer Baustelle werkeln können und nach 6 Stunden getaner Arbeit mit dem Solibus nach Hause tuckern, ist einfach nur der absolute Oberhammer, der Bewunderung verdient. Leider ist dies keine Methode, welche Kleingruppen täglich oder zumindest regelmäßig einfach organisieren können. Wie wäre es allerdings, mit weniger als 100 Menschen loszuziehen und die Sabotage an der Zerstörung dieser Welt zum alltäglichen Modus zu machen? Selbst 1, 2, 5, 10, 20, 30 oder 40 Menschen können eine Baustelle oder eine in Betrieb genommene tödliche Industrie langfristig lahmlegen. Schauen wir zum Beispiel über den Atlantischen Ozean nach Kanada, wo im Kampf der Wet'suwet'en gegen das Coastal GasLink CGL Pipeline-Projekt eine Baustelle nachhaltig zerstört wurde, Fußnote 1. Wir sind nicht ohnmächtig, sondern mit etwas mehr Mut und Cleverness haben wir alle Macht der Welt, uns dem mörderischen System entgegenzustellen. Darüber hinaus ist zu betonen, dass wir natürlich nicht wissen, was genau der richtige Weg ist. Vielleicht ist es genau richtig, dass sie uns jedes Mal wieder möglichst crazy Polizeigewalt geben und machtlos über uns ergehen lassen. Wie wäre es, wenn wir nächstes Mal alle mit gebrochenen Rippen und Beinen im Krankenhaus liegen? Vielleicht wäre dies der Durchbruch auf dem Weg zur Revolution, da unsere Mütter, Väter und alle anderen Menschen, die uns lieben, daraufhin aufbegehren und die Zäune und Maschinen der Orte des Verbrechens an der Menschheit und Mutter Erde niederreißen. Leider zeigt die Erfahrung der letzten Jahre nicht, dass Menschen Anteilnahme an unserem persönlichen Leiden nehmen und daraufhin selber aktiv werden. Unsere Eltern sind mehr oder weniger desinteressiert. Sie haben uns im Stich gelassen. Unsere Freundinnen von früher studieren, machen Ausbildungen oder gehen der Lohnarbeit nach, als wäre alles ganz normal. Und wir bloß etwas durchgeknallt. Noch desinteressierter ist der Rest der Menschen. Dementsprechend kann der Weg des auf Empathie des anderen hoffen, bis wir eine Mengenbewegung sind, vergessen werden. Diese Geschichten glauben nur noch jene, die sich selbst belügen oder den Lügen von Erika Chenoweth glauben. Lest gerne Peter Helderlos, Fußnote 4, wie Gewaltfreiheit den Staat schützt, und recherchiert selber. Lasst euch vom Text Der zahnlose Tiger, Fußnote 5, inspirieren und lasst uns neue Wege finden. Lasst euch von dem vergangenen Widerstand inspirieren und vom Widerstand, der aktuell weltweit passiert. Von Hongkong über Myanmar und Rojava, weiter bis ins Niger-Delta und zu den Zapatistas, Yukpa, Mapuche, bis hoch in den Norden zu den Wet'suwet'en, Standing Rock und vielen anderen widerständigen Kräften an unzähligen Orten auf dieser Welt. Unser Bauchgefühl erzählt uns eine neue Geschichte. Es grummelt tief in uns. Schmerzen verbündeln sich im Magen und verwandeln sich in Trauma, sodass wir auch Verletzungen und Stress verspüren, noch lange nachdem die vom Reizgas der Kopf brennenden Arme, Beine und Augen wieder erloschen sind. Diese Gefühle werden vom tiefsten Inneren unserer Körper an die Oberfläche getragen. Wir verspüren am ganzen Körper ein Kribbeln mit dem Wissen, dass, wenn wir uns umdrehen und den bisher gegangenen Weg verlassen, neue, ungekannte oder lange vergessene Wege vor uns liegen, welche die Wege des Triumphes sind. Triumph, okay. Wir sind uns sicher, dass es Wege geben muss, die zu unserem Ziel führen, auch wenn wir sie noch nicht gefunden haben. Sie muss es geben, denn auch andere Menschen haben in der Vergangenheit und Gegenwart Wege beschritten, die zu Veränderungen oder sogar zu Revolution geführt haben und nicht nur zu gebrochenen Rippen. Lasst uns den grünen Finger feiern und in der Nacht in kleinen Banden daran anknüpfen. Wir schicken euch die Kraft, die ihr braucht und den Mut, den ihr sucht. Love and Riot, einige Unbekannte, die mit euch kämpfen. Ein sehr schöner Text, aber auch ein sehr harter Text, also auch nochmal diese Beschreibungen von Polizeigewalt zu lesen. Und was es damit macht, fand ich einerseits sehr mutig und stark und mir gefällt so diese Ehrlichkeit darin und diese Suche danach, den eigenen Ansprüchen auf den Grund zu gehen und auch den Ansprüchen einer Organisierung, in der von der eins Teil ist und auch so diese Kraft, öffentlich zu sagen, wie dumm eins sich dabei vorkommt, wenn eine Taktik oder eine Strategie einfach nicht funktioniert. Danke für diesen Text. Das war Kokoroko mit Abusey Junction. Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone hier im freien Senderkombinat. Jetzt ist es 7.58 Uhr. Ich bin euer Host Trailer Sparks und das Thema für heute ist Ansprüche. Und nun ist es so, dass um 8 Uhr eigentlich die Sendung In Caso Hasso beginnen würde, also die nächste Sendung. Aber ich weiß nicht, wo sie ist und wahrscheinlich wussten die Leute, die gestern die Sendung für heute eingelegt haben, auch nicht, wo sie ist. Und deswegen ist da jetzt nichts. Und also frage ich mich gerade, ob ich einfach noch ein bisschen weitermache oder ob das absoluter Frevel ist. Und irgendwie habe ich Lust, das einfach zu tun. Yes. Liebe Person, die für In Caso Hasso zuständig ist, falls du jetzt gerade zuhörst, es tut mir leid. An die Fans von In Caso Hasso, es tut mir auch leid, aber die Sendung ist nicht da. Wir werden sie schon noch finden und dann wird sie schon noch gespielt werden, aber vielleicht nicht jetzt, nicht hier und nicht heute. Ansprüche. Ich denke, das Wichtigste bei Ansprüchen ist es so, Ansprüche eine Art Dinge zu tun zu haben und das finde ich auch okay, die immer wieder in Frage zu stellen und zu besprechen, also so, oder die auch einzufordern in einem gemeinsamen Gespräch mit Menschen, mit denen eins in verschiedenen Formen von Beziehung ist und auch an sich selber, einen Anspruch auch an eine politische Grundhaltung oder eine Vision oder einen Traum und dann kann eins so die eigenen Handlungen an diesen Anspruch abgleichen. Und zum Beispiel ist es jetzt für meine Grundhaltung überhaupt kein Problem, ab und zu spät zu kommen. Aber es ist natürlich in einem bestimmten Kontext, wenn ich etwas Bestimmtes vorhabe, absolut fatal, zu spät zu kommen. Also auch zu checken, wann ist welcher Anspruch mit Pünktlichkeit wichtig und wann nicht. Und das hat eben mit einem Anspruch an eine Grundhaltung zu tun, flexibel zu sein, sich Situationen anpassen zu können, zuhören zu können, Raum geben zu können, wenn gerade Raum gebraucht wird und so weiter. Es gibt nämlich ein anderes Thema im Bereich Ansprüche, was ich sehr gerne ansprechen möchte und zwar schon länger. Also ich habe ja schon vor ein paar Wochen eine Sendung zum Thema Outings gemacht und mich da vor allem auf die Affäre Domhöfer konzentriert und diesen Frühsommer gab es ja noch ein zweites Outing, was sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das war das Outing durch die Kölner IL, beziehungsweise dann auch durch die Hamburger IL. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, weil es anders verlaufen ist als dieses von Johannes Domhöfer, was ja im Herbst letzten Jahres passiert ist, weil andere Formulierungen genutzt wurden und weil es quasi eine andere Drastik und eine fast schon autoritäre Geste da drin hatte oder hat, die mich immer noch sehr beschäftigt. Nun ist vor ein paar Tagen ein Text erschienen auf tumulte.org und ich bin mit diesem Text in sehr weiten Teilen nicht einverstanden. So, einfach um das schon mal klar zu machen. Und es gibt einen wichtigen Punkt da drin. Und das ist halt dieses überhaupt hinterfragen dürfen, ob ein Outing okay ist oder nicht. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Und ich habe mich darüber auch gerade vor ein paar Wochen, aber in einem anderen Thema, mit einer Person ein bisschen in die Haare gekriegt, weil ich meinte, na, was ist es dir denn wert, sowas zu machen, falls du sowas machen wollen würdest? Du musst sehen, es wird sehr viel Backlash geben, es wird sehr anstrengend sein, es wird zu einer Verhärtung von Fronten führen, es wird nicht dazu führen, dass erstmal Dinge geklärt werden können, sondern erstmal musst du und auch die betroffene Person, erstmal müssen diese Leute das dann aushalten, dass da ganz viel Hass entgegenkommt, wenn man sowas tut. Und das ist auch etwas, was man sich bewusst sein muss, dass das passieren wird, so traurig es ist. Und gerade wenn man es halt nicht besonders vorsichtig formuliert. Und das ist ja auch das Spannende, weil es gab ja diesen Backlash, sowohl bei dem Outing von Johannes Domhöfer als auch jetzt bei diesem IL Köln Outing, gab es ja schon ein sehr, also wütende Antworten, die auch patriarchale Argumente da drin verfolgt haben. Und ich glaube, das ist das Erste, was man sich bewusst sein muss, dass das leider passieren wird. So scheiße es ist, habe ich die Energie dazu, das zu machen. Also und auch hier wieder die Frage, mein Anspruch ist es und mein Wille, das zu machen. Und kann ich das? Kann ich diesem Anspruch gerecht werden, der daraus erfolgt? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass schon, bevor man eine Handlung tut, einem bewusst ist, dass die Handlung dann bestimmte Ansprüche nach sich zieht, denen eins dann gerecht werden muss. Eine Idee erweckt manchmal Ansprüche, denen man gerecht werden muss, weil eins sonst anfängt, die Idee zu verraten und so weiter. Und das ist schon ein schwieriges Thema und ein schmaler Grat. Und jetzt gerade im Falle von diesem Köln-IL-Outing gibt es für mich, glaube ich, da noch andere Anspruchsproblematiken, die so ein bisschen durcheinander geraten und die das Ganze ein bisschen für mich schwieriger zu verstehen machen. Ich google hier gerade die Webseite nochmal. Die haben nämlich auch eine Webseite dazu gemacht. outing-köln.org, wo das für mich anfängt, schwierig zu sein. Es gibt genau zwei Statements, eins vom 11. Juli und eins von Ende Juli. Für mich sind zwei Dinge davon extrem problematisch und die möchte ich jetzt gerne mal ausgesprochen haben. Das erste ist, dass sie nicht so gesprochen wird, als würden die betroffenen Personen selber das Bedürfnis äußern, dieses Outing zu machen und nicht das Outing machen, sondern wir als IL machen dieses Outing. Also hier wird schon mal die Definitionsmacht so ein bisschen an die IL als Struktur übergeben. Und das Zweite ist, wie die IL sich da drin verhält. Und es reicht eigentlich schon nur, wenn wir diese ersten Sätze lesen, die auf den ersten Blick sehr gut wirken. Ich lese sie mal vor. Erstes Statement, 11. Juli 2022. C. Der über mehrere Jahre hinweg bei der IL-Ortsgruppe K2 aus Köln organisiert war, hat sexualisierte Gewalt ausgeübt, ist nicht mehr Teil unserer Strukturen und Kommunikation. Wir schließen ihn aus unserer zukünftigen Arbeit sowie Aktionen aus und machen seine Taten hiermit öffentlich. Okay, liebe IL Köln, was ist das? Das ist ein klassischer Move von einem klassischen Scheiß-Täterumfeld. Dass ihr glaubt, die Lösung besteht darin, eine gewaltausübende Person einfach aus eurer Gruppe auszuschließen. Und dann ist alles okay. Darin liegt das ganze Problem begraben. Ihr habt das Gefühl, und ich mache hier jetzt so ein Ihr-Ding auf, weil es ist ja auch wir, die IL, er ist nicht mehr Teil unserer Dings so, dann gruppifiziere ich euch jetzt halt auch. Ihr habt das Gefühl, dann, indem ihr nach außen hin euch von dem Täter distanziert, den Klarnamen des Täters nennt, ein Foto von ihm im Internet postet und nochmal dreimal sagt, er ist ausgeschlossen, er ist nicht mehr Teil von uns, habt ihr euch reingewaschen von Mitschuld, von Verantwortungsübernahme. Das hier ist keine Verantwortungsübernahme. Das ist das Gegenteil davon. Wenn ihr wirklich an Ansätze von Transformative Justice oder Community Accountability glauben würdet, dann würdet ihr das nicht so sagen und nicht so machen. Es geht nicht darum, dass ihr irgendeiner Weltöffentlichkeit sagt, dass ihr im Fall nichts mehr mit dem Vergewaltiger zu tun habt, wobei es sich hier ganz eindeutig auch nicht um einen Vergewaltiger handelt. Das ist sehr wichtig. Ich habe dieses Wort gerade benutzt, weil es ein Muster ist, was sehr oft passiert und was auch von vielen Feministinnen in den letzten Jahrzehnten, gerade auch in Cis-Männergruppen, immer wieder thematisiert wurde als genau das Problem, dass diese sagen, ja, okay, Brudi, wir schließen dich aus und jetzt ist alles gut. Und das ist genau der gleiche Scheiß-Move. Das ist ein patriarchaler Move, den ihr hier macht. Das wollte ich euch schon lange mal sagen. Richtig scheiße. So. Dann der nächste Satz. Das Ziel der Veröffentlichung ist, weitere betroffene oder potenziell betroffene Personen zu informieren und zu schützen, sowie alle über Cs Taten in Kenntnis zu setzen, damit sein Verhalten gestoppt wird. Das erstmal gut. Finde ich erstmal gut. Ne? Dass betroffene oder potenziell betroffene Personen wissen, sie sind nicht alleine, andere Leute sind da, es gibt eine Handreichung, eins kann sich melden. Aber wie sieht das jetzt konkret aus, dieser betroffenen Schutz? Und wo kommt die betroffene Person oder die betroffene, auf jeden Fall die betroffene Person, auf die ihr euch bezieht, konkret selbst zu Wort? Also ich bin jetzt gerade so am Machen, weil ich immer noch diesen Text so ein bisschen querlese und ich keine Lust habe, den nochmal vorzulesen. Ja, also hier steht, im konkreten Fall übernehme ich Verantwortung, indem wir im engen Schulterschluss mit den uns bekannten Betroffenen flächendeckend Personen, Räume und Strukturen einsetzen, um über Castingstaten aufzuklären. Okay. Ja, wir werden dort, wo noch nicht geschehen, Strukturen schaffen, in denen betroffene Personen sich austauschen und vernetzen können und unterstützt werden. Das zweite ist richtig nice. Das erste ist so, okay, wir übernehmen Verantwortung, indem wir anderen Leuten davon erzählen und dann kommt nochmal das Statement, muss möglichst breit gestreut werden. Was erhofft ihr euch davon? Also das verstehe ich nicht. Ja, das tut mir irgendwie so ein bisschen weh, dass ich jetzt dann so in derselben Reihe stehe mit so anderen KritikerInnen, deren Kritik ich nicht so gut finde. Aber mir geht es echt darum, dass ich in diesen Texten nochmal besprechen möchte, was passiert hier gerade mit den Ansprüchen in eurer Organisation? Wo kommen diese Ansprüche her, sich so zu verhalten? Und glaubt ihr wirklich, dass sich damit das Problem lösen wird? Genau, dann kommen ganz viele tolle Worte über die politische Haltung und über das Patriarchat und so. Genau, dass sie gemeinsam solidarisch mit den Betroffenen handeln. Personen aus Cs Umfeld müssen auch Verantwortung übernehmen und parteilich für die betroffenen Personen handeln. Genau, aber was bedeutet das? Ihr seid IL und macht ein öffentliches Statement, in dem ihr sagt, wir handeln solidarisch mit den Betroffenen und wir wollten alle nochmal wissen lassen, das ist hier Name, Foto und übrigens ist nicht mehr Teil unserer Strukturen. Ich wünsche mir sehr, dass die betroffene Person, die Teil eurer Strukturen ist und sich bei euch gemeldet hat und diesen Austausch ist, das selber auch so möchte. Weil in diesem Text kommt das einfach nicht rüber. Ist auch sehr beruhigend, das endlich mal ausgesprochen zu haben, weil es mich seit Monaten ein bisschen beschäftigt. Also es gibt sehr viele politische Miam-Miam-Miam-Texte drumherum, aber um das eigentliche Thema nicht so viel. Und dann genau, gibt es diesen Leitfaden von der IL, eine Hilfestellung im Umgang mit sexueller und sexualisierter Gewalt innerhalb der IL. Erstmal richtig nice, dass Menschen sich Mühe machen, etwas zu formulieren, wo Menschen sich daran halten können, wenn irgendwie was passiert, damit eins nicht alleine damit ist. Das ist schon mal ein richtig großer Step. So. Also da, und da wird gleichzeitig auch die Ansprüche-Latte hochgehalten. Und mir ist das auch so aufgefallen, weil eben in diesem Outing-Text auch steht, ja, wir arbeiten nach unserem Leitfaden und das so ein bisschen als Erklärung dafür benutzt wird, zu sagen, wir machen übrigens auch alles richtig, weil wir halten uns an den Leitfaden. Der Leitfaden ist aber an sich halt schon ein bisschen autoritär formuliert. Also vieles davon ist bestimmt auch richtig nice, aber dann gibt es halt so diesen Punkt der ich schon nur wie der Satz aufgebaut ist, bin ich so, oh, ich habe keinen Bock. Einzurichtende Gruppen. Um handlungsfähig zu sein, haben wir die Einrichtung verschiedener Gruppen vorgesehen, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Also ist so richtig top-down. Wir haben das vorgesehen. Und ich möchte euch auch da nochmal daran erinnern, liebe EL, dass du allervorderst der empowernde Umgang mit betroffenen Personen steht und nicht zu allervorderst einen Riesendiskurs, um einen Täter loszutreten. Ich glaube, das ist so das, was mich da drin auch beschäftigt. In der Art, wie die Texte formuliert sind und nach außen getragen werden, habe ich nicht das Gefühl, dass ein besonders sensibler Umgang in der betroffenen Arbeit passiert. Und wenn es anders ist, dann fangt auch an, so zu kommunizieren, weil schließlich scheint euch dieses nach außen kommunizieren so verdammt wichtig zu sein. Also ich kann mich ja nur an das halten, was ihr, liebe EL, nach außen kommuniziert. Und das wirkt alles für mich nicht besonders sensibel. Also genau, das Outing wird auch als politische Notwendigkeit deklariert, hier im zweiten Text, warum wir als EL uns für ein Outing entschieden haben, 27. Juli. Den Text nochmal durch und ich sehe dann schon Dinge, die finde ich total sinnvoll, ne? Also wann das passiert mit dem Outing und so, wenn Täter nach der eigentlichen Tat versuchen, den Betroffenen zu schaden, sie pathologisieren, sie aus den Strukturen drängen zu wollen, ihr Umfeld gegen sie aufzubringen und ihre oft krude Täter-Opfer-Umkehr dafür offensiv verbreiten und Gehör finden, wenn sie sich der Kooperation in der Aufklärung der Taten, ihre Verantwortung darin und wiederherstellenden Prozessen verweigern, wenn Täter vorsätzlich gehandelt haben und es abzusehen ist, dass es weitere Betroffene gibt und geben wird. Viele dieser Vorgehensweise finden wir im vorliegenden Fall wieder. Fair point. Das ist alles sehr problematisch. Und gleichzeitig finde ich es auch problematisch, was für ein Menschenbild ihr habt. Also es bleibt bei einer sehr einfachen Vorstellung, dass von Gewalt betroffene Leute zu viktimisieren, das heißt sie entmündigen, das heißt sie klein machen. Und bei dieser einfachen Vorstellung, es ist der Täter und nicht eine gewaltausübende Person, die auch komplex ist, aber um die es erstmal eben nicht zentriert geht, sondern erstmal geht es darum, wie können wir uns sicher fühlen in unserem Umfeld und nicht, wie kommunizieren wir möglichst gut nach außen, was das Problem ist und erklären allen nochmal das Patriarchat neu, weil wir sind so cool. Okay, so. Und jetzt komme ich langsam so in einen Drive rein, den ich für mich selbst auch nicht gut finde, weil ich merke, genau, hier kommen meine eigenen Ansprüche, weil ich merke, wie ich so zynisch und wütend werde. Dabei ist es wirklich nur ein sehr schmaler Grat dessen, den ich hier dran problematisch finde. Und da liegt im Wortlaut und in der Art des Umgangs und in der Art des Fokuses, der gesetzt wird bei dieser ganzen Geschichte und auch was das mit einer Bewegung macht, wenn eins aus meiner Sicht gegen die eigenen Ansprüche, die Komplexität der Verhältnisse aufrechtzuerhalten, Betroffene zu emanzipieren und ein transformatives Arbeiten in einer Community in den Vordergrund zu rücken, entstehen. Und diese Ansprüche, die sehe ich da drin halt nicht, indem man einfach nach außen hin kommuniziert, alles ist gut, wir haben uns auf die Seite der Betroffenen gestellt und den Täter ausgeschlossen, hier ist sein Name und sein Foto. Thanks for listening to my little TED Talk. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an und gucke, ob ich irgendwo die nächste Sendung finde. Ansprüche, Schmansprüche, Wandsprüche. Das war Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone.